With the state of today's economy, it's more important than ever to invest in products that last for years to come. As the seasons shift and get cooler, make sure your closet is stocked with durable layers that stand the test of time from American Giant. American Giant's clothes work harder and are wearable season after season. Their greatest hoodie ever made is made from the highest quality materials that are cut and sewn right here in the United States. So you're investing right back in your local community. Choosing American Giant means taking a stand for American manufacturing and hardworking Americans, something other mega corporations don't care about. From fleece to knit, all in a range of colors for versatile daily wear, American Giant delivers everyday pieces designed for everyday life. Feel the difference of quality, made-to-last clothes from American Giant. Get 20% off your first order with code STAPLE20 at American-Giant.com. That's 20% off your first order at American-Giant.com with code STAPLE20.
Hey, football fans, Drew Brees here. Kroger Play and Owner's Box have teamed up for the next generation of daily fantasy sports. First-time players can get $25 in free entries, plus 250 fuel points. And you can score all season long with 2x the fuel points for every dollar spent to use at Kroger Fuel Centers. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER.
Void where prohibited. Eligibility restrictions apply. 18+ in most eligible states, but age varies by jurisdiction. Offer is valid between 8/6/25 and 1/5/26. Terms apply. See full terms and conditions at ownersbox.com/footballfuelpointstc.
Jochen Gauss hatte alles. Champagner, Sterneküche, Ferraris. Gauss ist Bäcker. Vielleicht einer der besten Deutschlands. Und wenn es nach ihm geht, nicht nur vielleicht.
Ich bin der Beste auf der Welt.
In den 90ern kommt Gauss groß raus. Sein Brot, das ist legendär.
Geil.
Doch Anfang der 2000er stürzt der Bäcker ab.
Ne, hier, der freie Fall.
Insolvenz. Gauss verliert alles.
Für mich war das der Super-GAU.
Wie es dazu kommen konnte, wie es für Gauss weiterging und was sein Brot so besonders macht, das hört ihr im neuen Abendblatt-Podcast Der Super-Gauss. Aufstieg und Fall des angeblich besten Bäckers der Welt. Bald auf abendblatt.de und überall, wo es Podcasts gibt.
Wir planen jetzt übrigens auch eine Studie, um zu schauen, wenn man diesen Hitzestift sehr schnell anwendet, ob das auch auf eine mögliche Infektion zum Beispiel Einfluss haben könnte. Weil es führt ja dazu, dass schon sozusagen bestimmte Proteine denaturiert werden, vielleicht eben auch virale Proteine und eben die Immunreaktion anders ausfällt. Und das könnte vielleicht das schon modellieren, so eine Infektion.
Entscheider treffen Heider.
Wie erfolgreiche Menschen geworden sind, was sie geworden sind.
Jetzt bei uns im Podcast.
Herzlich willkommen, ich bin Lars Heider. Heute habe ich einen Mann zu Gast, dessen Namen spätestens seit der Corona-Pandemie in Deutschland jeder kennt. Die Frage ist nur, ob er ihn auch jeder richtig ausspricht. Und eigentlich muss man sagen, ist es ein gutes Zeichen, wenn man möglichst wenig von ihm hört. Denn wenn er in den Medien zumindest gehäuft auftaucht, dann geht es oft um medizinische Katastrophenfälle. Und ich frage mich, ob das für ihn eigentlich auch Katastrophenfälle sind oder eigentlich besondere Situationen. Denn aus wissenschaftlicher Sicht sind diese Dinge, um die es dann geht, natürlich interessant. Wir werden sprechen in den nächsten 45 Minuten über Ebola, über Denguefieber, über Mücken und die Krankheiten, die sie verbreiten. Natürlich über die Aufarbeitung der Corona-Krise, vielleicht auch, wie sein Verhältnis zu anderen Virologen wirklich ist und wie das Verhältnis von Virologen untereinander tatsächlich ist. Und ob es eigentlich nicht ganz normal ist, dass die unterschiedlicher Meinung sind, ob es sich nicht so gehört. Und natürlich sprechen wir über das Bernhard-Nocht-Institut, das in diesem Jahr 125 Jahre alt wird. Ich freue mich sehr, jetzt kommt es, auf Jonas Schmidt-Schanasit. Schmidt-Schanasit, so kann man sich das merken, ne? Weil im Fernsehen werden sie immer als Schanasit. Da müsste es eigentlich ein IE dabei sein, ne?
Genau. Schanasit.
Schanasit.
Schanasit. Richtig, genau. Aber wie gesagt, Doppelnamen sind kompliziert und insofern regt man sich da selber ja gar nicht auf, warum auch. Also ich habe auch nichts dagegen, wenn jemand sagt, Herr Schmidt oder Herr Schanasit, das ist vollkommen in Ordnung.
Herr Schmidt ist in Hamburg toll. Stichwort Hamburg, Bernhard-Nocht-Institut kennt jeder in Hamburg am Hafen. Sie haben einen interessanten Dreiklang in Ihrem Leben. Sie leben in Berlin, Sie arbeiten in Hamburg und Sie leben aber auch in Bangkok.
Ich lebe auch in Hamburg, auch wenn ich, also ich lebe und arbeite in Hamburg, ich lebe in Berlin, weil meine Kinder und die Familie natürlich in Berlin sind und wie der Name schon sagt, natürlich auch ein Großteil eben in Thailand, Großeltern leben in Thailand und insofern ist Thailand und spielt Thailand natürlich in unserem Alltag und im Leben schon eine nicht kleine Rolle.
Wie oft sind Sie da?
Das hängt davon ab. Ich bin weniger da als meine Familie, rein beruflich bedingt natürlich, schaffe ich es nicht so häufig. Aber ich würde sagen, wir sind meist, überwintern wir dort, wenn es möglich ist. Also Dezember, Januar bin ich auf jeden Fall dort und zwischendrin beruflich, wir haben auch verschiedene Projekte, die wir in Thailand haben, also wissenschaftliche Forschungsprojekte, ich würde sagen 5-6 Mal auf jeden Fall im Jahr.
Es gab eine Zeit, da verging tatsächlich kein Tag, das war die Corona-Phase, da waren Sie jeden Tag irgendwo zu sehen im Fernsehen oder in den Medien und tauchten auf, wie viele andere Virologen. Wie schön ist es jetzt? Ist es schön, dass es nicht mehr so ist?
Ja, es ist sehr schön, weil Sie müssen sehen, wenn so eine herausfordernde Situation entsteht und eine Pandemie gehört nun mal dazu, dann hält uns das natürlich von der normalen Arbeit ab, die wir ja eigentlich in den Tropen verrichten. Das heißt, wir sind ja eigentlich auch gar nicht so oft in Hamburg, sondern die Feldarbeit, das heißt, wenn wir zum Beispiel Stechmücken fangen oder Menschen untersuchen, klinische Studien durchführen, das findet ja in den Tropen statt und das war natürlich zu der Zeit überhaupt nicht möglich. Es gab ja die starken Reiseeinschränkungen. Ne? Das heißt, auch die Wissenschaft, die wissenschaftliche Arbeit hat in dieser Zeit sehr stark darunter gelitten. Und das denkt man erstmal gar nicht. Man denkt, ja, Corona-Pandemie, das gibt einen Push und das hat da einen Auftrieb gegeben. Das mag für Forscher, die in dem Bereich der Coronaviren auch forschen, sozusagen so gewesen sein, auch von den Geldmitteln, die natürlich dann zur Verfügung gestellt wurden, aber für die Tropenmedizin war das eine harte Zeit.
Sie sagen, Sie sind vor allen Dingen in den Tropen unterwegs. Viele Krankheiten, mit denen Sie sich beschäftigen, viele Viren, mit denen Sie sich beschäftigen, sind in Deutschland zum Glück kaum verbreitet oder gar nicht verbreitet. Und dann fragt man sich, warum steht dieses Bernhard-Nocht-Institut seit 125 Jahren nun ausgerechnet in Hamburg? Und wenn wir ein bisschen in die Geschichte eintauchen, dann stellt man fest, Bernhard-Nocht war ein Hafenarzt.
Ja.
Und der im Gründungsjahr sozusagen, glaube ich, eine Cholera-Epidemie, den Hamburger Senat, können Sie besser erzählen als ich, bei einer Cholera-Epidemie beraten hat.
Genau, er hat den Senat beraten und dadurch, dass ja damals quasi der Flugverkehr, den gab es natürlich überhaupt gar nicht 1900, die ersten sozusagen Flugverbindungen 1915, Erster Weltkrieg war auch nochmal ein Schub gewesen. Insofern war der Hafen sozusagen das, wo die Reisen begonnen haben und auch geendet sind. Und natürlich mit dem Reiseverkehr, also den Schiffen, wurden auch exotische Krankheitserreger nach Deutschland und nach Hamburg gebracht und da haben wir auch wieder ein Wort, was wir aus der Corona-Zeit kennen, die Quarantäne. Das heißt, man durfte die Schiffe dann eine gewisse Zeit nicht verlassen, um sicher gehen zu können, dass eben keine exotischen Krankheitserreger nach Deutschland oder nach Hamburg verschleppt werden. Und aus dieser Zeit letztendlich stammt die Idee der Gründung eines Tropeninstituts. Es gab dann unterschiedliche Standorte, bis letztendlich unser jetziges Gebäude ich glaube kurz nach dem Ersten Weltkrieg oder kurz davor dann auch fertiggestellt wurde. Und damit, das ist ja das Interessante, dass natürlich ein Schwerpunkt der damaligen Arbeit war natürlich die Ausbildung der Ärzte für die Kolonien. Das war sozusagen das Hauptanliegen des Instituts, die medizinische Versorgung der Menschen in den Kolonien. Und das war dann natürlich mit dem Ersten Weltkrieg und dem Ende des Ersten Weltkriegs vorbei. Und somit gab es dann quasi gleich mit der Situation, man hatte einen schönen Neubau, aber die eigentliche Aufgabe war weg. Und man musste sich dann eben auch noch viel stärker als zuvor Forschungsthemen widmen.
Darüber könnte man eine eigene Sendung machen, dass natürlich ohne den Kolonialismus das Bernhard-Nocht-Institut wahrscheinlich nie gegründet worden wäre, weil es hätte keinen Anlass dafür gegeben.
Richtig.
Heute muss man sagen, ist das eines, wie kann man das einschätzen weltweit? Ich habe gelernt, das gibt so eine besondere Stufe, sozusagen Sicherheitsstufe, die höchste Sicherheitsstufe.
Ja, 4.
4, das erfüllt das Bernhard-Nocht-Institut.
Ja.
Wo liegt das so, wenn man das mit anderen Instituten auf der Welt vergleicht? Weil von Hamburg aus gesehen, wir haben das und das toll, wann immer irgendwas komisch ist, irgendwas, wenn du nicht mehr weiter weißt, mit irgendeiner Krankheit, dann gehst du zum Bernhard-Nocht-Institut. Das ist ein gutes Gefühl. Aber ist das sozusagen, befinden wir uns da mit Wissenschaft, Medizin auf Weltniveau?
Definitiv. Okay. Es gibt eben nur wenige Labore weltweit, die dieses hohe Schutzlevel haben. Eben 4, es ist ja auch sehr, sehr aufwendig, wenn Sie das mal vielleicht im Fernsehen gesehen haben. Man rennt ja mit so einem Astronautenanzügen durch das Labor. Da ist Unterdruck drin, damit alles reingesaugt wird, selbst wenn es eben Leck geben würde. Und mittlerweile gibt es in Deutschland aber eben Bestrebungen, auch mehr solcher Labore eben zu bauen. Oder man hat sie schon gebaut in den letzten Jahren, auch am Robert-Koch-Institut zum Beispiel. Die Bundeswehr plant Ähnliches. Also es werden interessanterweise mehr. Und ja, das ist dann natürlich doch ein gewisser Wettstreit. Wenn es mehr von diesen Laboren gibt, kann es durchaus sein, dass auch interessante Proben auch an andere Institutionen gehen, wie zum Beispiel das Robert-Koch-Institut.
Aber Sie haben tatsächlich dann auch so diese Viren, wir haben bestimmte Viren, Ebola, was auch immer, diese Viren sind dann da in diesem Institut? Muss man sich das so vorstellen?
Ja. Die dürfen mit diesen hochpathogenen Viren, zu dem gehört das Ebola-Virus, das Marburg-Virus, was ja auch bei uns das erste Mal mit dem Elektronenmikroskop dargestellt wurde, auch wenn es dann nach der Stadt Marburg benannt wurde, das Lassa-Virus, mit denen darf man nur in diesem Hochsicherheitslabor arbeiten. Das heißt, wenn Sie da mit irgendwo anders arbeiten, machen Sie sich strafbar und gefährden natürlich Mitarbeiter oder sogar die Bevölkerung. Insofern ist das richtig, dass Sie in diesen Hochsicherheitslaboren quasi eingeschlossen sind und da auch nicht rauskommen.
Gehen wir mal auf diese ganzen Krankheiten, mit denen Sie sich beschäftigen. Ich finde die interessant ist immer noch, und sie kommt aus meiner Sicht fast ein bisschen zu kurz und ist auch ein Gebiet, mit dem Sie sich beschäftigt haben, weil als Sie zum Bernd-Nocht-Institut kamen, 2007, immer verbessern, wenn ich Quatsch sage, bitte, da haben Sie gesagt, mussten Sie sich ein Forschungsfeld suchen, was noch nicht besetzt war, und Sie haben dann was genommen?
Ja, die Stechmücken letztendlich. Klar, Malaria-Forschung war etabliert, genau. Ist ein großer, wichtiger Zweig. Aber letztendlich die Viren, die von Stechmücken übertragen werden, spielten zum damaligen Zeitpunkt in Europa, kann man sagen, und in Deutschland natürlich besonders eigentlich eine untergeordnete oder eben fast gar keine Rolle. Und das hat sich dann interessanterweise in den darauffolgenden Jahren vollkommen geändert. Wir sehen eben Ausbrüche mit durch Stechmücken übertragenen Viren in Italien, dieses Jahr in Frankreich schon alleine knapp 300 Chikungunya, so ein Zungenbrecher, Chikungunya-Virusfälle. Also das hat an Relevanz gewonnen, und das war, ja, man braucht auch Glück in der Forschung. Man sagt, okay, man fängt damit an und dann wird das relevanter. Und wenn das relevanter wird, wenn die Medien sozusagen mehr darüber berichten, dann kriegt das auch die Politik mit. Und so läuft der Kreislauf, wenn die Politik das sieht und dann eben die Bevölkerung sagt, ja, ist interessant, man müsste vielleicht auch was machen, dann gibt es natürlich auch mehr Forschungsgelder. So ist das.
Wir kommen gleich dazu, ob das relevanter wird in den nächsten Jahren. Die Wahrscheinlichkeit ist groß aufgrund des Klimawandels. Das besprechen wir vielleicht gleich. Malaria würde mich interessieren. Ist immer so, ist wahrscheinlich eine der tödlichsten Krankheiten der Welt? Also an der zumindest, glaube ich, fast 600.000 Menschen jedes Jahr sterben.
Ja, also sehr, sehr viele Millionen von Infektionen. Wir haben eigentlich in den letzten Jahren, muss man sagen, eigentlich eine gewisse Stabilität, einen Rückgang. Also große Erfolge in der Malaria-Bekämpfung, gerade in Asien, China, hervorragend. Ja. Aber gerade in den letzten 2, 3, 4 Jahren sieht man, dass die Malaria auch wieder zurückkommt in bestimmten Bereichen. Und wie es so oft ist bei diesen exotischen Erkrankungen, wir sagen zoonotischen Erkrankungen, spielen Konflikte, Krisen, kaputte Gesundheitssysteme eine große Rolle. Das heißt, wenn es Konflikte gibt, Kriege, dann haben diese Erreger wieder eine Chance, gerade die von Stechmücken übertragen. Die Malaria gehört dazu. Das beste Beispiel ist Deutschland. Wir hatten die Malaria in Deutschland. Grund war der Zweite Weltkrieg. Ja, die Reiserückkehrer haben die mitgebracht, die Soldaten in dem Fall. Und die Malaria-Mücke, die bei uns immer vorkommt, das ist eine einheimische Mücke, die hatte natürlich perfekte Brutplätze in den Bombentrichtern. Die hygienischen Verhältnisse waren furchtbar. Dadurch hatten wir bis in die 50er Jahre Malaria-Fälle in Deutschland. Ja, das vergisst man oftmals. Und das zeigt aber nochmal genau diesen Zusammenhang, dass eigentlich so kriegerische Auseinandersetzungen unheimlichen Einfluss auf solche Ausbrüche auch haben.
Das heißt aber, die Mücke, die das übertragen kann, die gibt es hier.
Ja.
Warum überträgt sie es nicht?
Weil wir einfach sozusagen, wenn Menschen den Malaria-Erreger mitbringen, in dem Fall jetzt Reiserückkehrer, also nicht wie im Zweiten Weltkrieg Soldaten, dann werden die im Regelfall therapiert und laufen eben nicht wochenlang oder tagelang durch die reine Auen und lassen sich stechen oder leben unter problematischen hygienischen Verhältnissen. Und das ist der Hauptgrund, ne? Dass man letztendlich sich gut vor Stechmückenstichen schützen kann und dass man therapiert wird. Und das ist eben in den hauptsächlich heutzutage betroffenen Regionen Afrikas, Demokratische Republik Kongo, eben anders. Ja, da ist das Gesundheitssystem zerstört, die Menschen haben einen ganz niedrigen Lebensstandard leider, und das sind sozusagen die Treiber für Malaria-Infektionen.
Das heißt, selbst wenn wir jetzt auch den Klimawandel uns angucken und uns vorstellen, in Deutschland wird es wärmer, 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 dadurch werden die Bedingungen für diese Mücken besser. Das heißt aber nicht automatisch, dass Deutschland dann irgendwann ein Gebiet wird, wo Malaria gehäuft auftreten kann.
Das muss man eben sauber trennen von den Viren. Malaria ist ja ein Parasit, ja, und braucht es immer, wie gesagt, Menschen, die den mitbringen. Bei den Viren, wenn die einmal in dieser Mücke drinne sind, sind die da immer drinne, ja, und gehen nicht mehr verloren, in Anführungszeichen. Das heißt, das ist viel einfacher, dass sich diese Viren, die von Stechmücken übertragen werden, ausbreiten. Und darum sehen wir ja auch die Ausbreitung in Europa. Malaria breitet sich nicht in Europa aus, aber die Viren, die durch Stechmücken übertragen werden.
Und die schlimmsten Viren, Sie haben es gesagt, das kann ich nicht aussprechen, das ist noch schlimmer als Chanasit.
Chikungunya, ja, kommt aus der Sprache der Makonde. In Ostafrika heißt der gekrümmt gehende, macht so rheumatische Beschwerden, ganz ungern. Monatelange Gelenkschmerzen, sind nicht arbeitsfähig und dadurch können Sie sich vorstellen, wenn sich Hunderttausende damit infizieren, und das kann passieren in großen Chikungunya-Ausbrüchen, dann ist das ein unheimlicher volkswirtschaftlicher Schaden. Es sterben glücklicherweise nicht ganz so viele Menschen wie an anderen stechmückenübertragenen Virusinfektionen, aber es ist trotzdem also eine unangenehme Erkrankung, die man nicht haben will.
Was kommt noch so? Dengue-Fieber kommt
da? Denke, genau, das ist eigentlich der Hauptkandidat, ja, für die Ausbreitung und die Ausbrüche. Weltweit Millionen von Infektionen, auch Zehntausende von Todesfällen, gerade in Südamerika und Südostasien. Also das sind so die zwei Namen, die man vielleicht schon mal gehört haben sollte, gerade wenn man eben viel auch in die Tropen reist, weil kann sich sowohl gegen Dengue als auch gegen das Chikungunya-Virus impfen. Das ist die gute Nachricht hier.
Und dann sind wir in Deutschland und dann passiert ja immer sowas, wenn man darüber spricht, über Mücken, ne, gerade jetzt wieder, man hat das Gefühl, das ist aber nur ein Gefühl und Sie sind der Experte und können es jetzt einordnen, man hat das Gefühl, in den vergangenen Jahren, die Mücken sind größer geworden. Und was ich interessant finde, das habe ich früher so nicht gesehen, aber vielleicht lag das daran, dass ich keine Kinder hatte, wenn meine Kinder gestochen werden, das sind teilweise riesige, also wirklich riesige Flatschen, riesige, also die werden dann größer und größer und du denkst, und wenn du mit den Kinderärzten sprichst, dann sagen, ja, wir haben häufiger jetzt zu tun mit Kindern, die mit Mückenstichen zu uns kommen, weil die irgendwie besonders groß sind, weil man so aufpassen muss, keine Ahnung. Liegt das an den Mücken, liegt das an den Kindern?
Nein. Multifaktoriell, würde man jetzt mal wissenschaftlich solide sagen. Also es liegt nicht irgendwie an der Tigermücke und wir sehen diese Berichte auch schon seit Jahren, dass die viele besorgte Menschen uns kontaktieren und sagen, hier ist eine riesige Mücke und so weiter. Das sind dann im Regelfall immer alles einheimische Mücken, die es schon immer gab. Okay. Es wird darüber spekuliert, ob eben bestimmte Umweltgifte zum Beispiel dazu führen können, wenn sie eben bei der Entwicklung der Stechmücke auch aufgenommen werden, dass das auch einen Einfluss haben könnte, Pestizide und so weiter, aber natürlich auch das menschliche Immunsystem, was eben ja auch anders reagiert als vielleicht noch vor 30, 40, 50 Jahren, wo man viel stärker bestimmten Pathogenen ausgesetzt war, Stechmücken vielleicht auch, ja. Und das ist jetzt spekulativ, aber man könnte sagen, ja, vielleicht werden die Kinder einfach auch empfindlicher, ja, weil sie eben so leben, wie Kinder heutzutage leben und eben nicht wie vor 30, 40 Jahren.
Das würde halt wirklich auch erklären, dass sozusagen, wenn man selber gestochen wird als Erwachsener, dann immer noch hat man einen Stich und dann juckt es ein bisschen und fertig. Was ist Ihre Erstmaßnahme? Es gibt ja so, wir kommen gleich noch zu den ganz großen Themen, keine Sorge, ich will Sie nicht missbrauchen, aber
nein.
Weil natürlich es gibt diese lustigen Pflaster, die so ein bisschen, es gibt dieses Elektro-Ding oder wo man dort.
Hitzestift, genau. Hitzestift ist sehr, wir machen jetzt eine reisemedizinische Beratung. Hitzestift, genau, also das ist wirklich etwas, was wir empfehlen. Man muss natürlich schauen, das tut mal ganz kurz weh, wenige Sekunden, ob man das aushält. Aber ansonsten ist das hervorragend geeignet und wir planen jetzt übrigens auch eine Studie, um zu schauen, wenn man diesen Hitzestift sehr schnell anwendet, ob das auch auf eine mögliche Infektion zum Beispiel Einfluss haben könnte. Weil es führt ja dazu, dass schon sozusagen bestimmte Proteine denaturiert werden, vielleicht eben auch virale Proteine und eben die Immunreaktion anders ausfällt und das könnte vielleicht das schon modellieren, so eine Infektion, dass sie vielleicht gar nicht so effektiv stattfindet.
Das heißt, es gibt eine Hoffnung, nehmen wir mal an, jetzt da ist ein Stich und die Mücke überträgt das Dengue-Virus, dass dann mit diesem Hitzestift vielleicht das Dengue-Virus zumindest teilweise zerstört wird. Oder vielleicht
das wäre die These oder die Immunantwort anders ausfällt, weil die Immunantwort auf so eine Infektion ist auch mal ganz wichtig und interessant zu erforschen, weil sich manche Viren auch in den Immunzellen verstecken können und eben dann zu spät erkannt werden. Dazu gehört zum Beispiel das Dengue-Virus. Ja. Also das sind so Forschungsthemen. Hitzestift, natürlich die bekannten Fenistil, nicht? Also juckreizstillende Salben. Bitte nicht irgendwie mit Spucke drauf, das führt dann immer zu unschönen Superinfektionen. Nicht aufkratzen. Ja, das ist halt, man hat ja schon auch bestimmte Keime im Mund, ne? Also und die will man dann nicht irgendwie unter die Haut bringen, gerade wenn dann eben irgendwie das noch aufgekratzt ist. Also Hitzestift findest hier, das ist alles in Ordnung. Und wenn sich wirklich entzündet, ja, und so eine Hautrötung entsteht, die dann wandert, bitte sofort zum Arzt. Auch wenn Fieber auftritt, sofort zum Arzt.
Blutvergiftung irgendwie gefährlich.
Genau.
Sie arbeiten ja viel mit Mücken zusammen. Das heißt, Sie haben dann Mücken. Was machen Sie, wenn Sie eine Mücke im Schlafzimmer haben? Ich gehöre zu denen, die Sie fangen. Mit so einem Becher und so einem Dings. Ich kann keine Mücken, ich kann es einfach nicht töten. Es geht einfach nicht.
Okay. Also die Frage kommt interessanterweise oft. Ich habe keine besondere Beziehung zu Mücken. sie sind halt Mittel zum Zweck, auch in der Forschung. Ich hau da einfach drauf. Also das ist mir, da denke ich gar nicht lange drüber nach. Und dann, was vielleicht dann doch schon ein bisschen spezifisch ist, also ich versuche da nicht so drauf zu hauen, dass sie dann so komplett platt ist und man gar nichts mehr erkennt. Also interessiert mich dann schon, was es für eine Mücke ist. Und dann gucke ich mir die, wenn sie dann sozusagen erlegt wurde, noch mal ein bisschen genauer an.
Was für eine Funktion haben Mücken im in dieser
wichtige
Welt?
Funktion. Ja. Man denkt ja immer, boah, die bringen ja gar nichts, aber sie sind natürlich eine wichtige Nahrungsgrundlage für Vögel, für Amphibien und so weiter. Übrigens männliche Stechmücken, die stechen ja nicht und die können zum Beispiel auch Blüten bestäuben. Ja, also das sind alles wichtige Funktionen und insofern muss man sich immer gut überlegen. Man sagt, ja, alle Mücken bekämpfen, das hat kann auch Auswirkungen haben eben auf das Ökosystem. Insofern muss man das immer sich alles gut überlegen.
Machen wir mal einen Haken hinter die Mücken, wobei das echt interessant ist. Erinnere mich richtig, Ihr erster großer, wo Sie einer breiten Bevölkerung bekannt wurden, Sie und das Bernhard-Nocht-Institut, das war ein Ebola-Ausbruch. Stimmt das 2014?
In Westafrika, genau.
In Westafrika, genau. Ja.
Wo auch das Tropeninstitut sehr stark involviert war. Damals war es auch noch eine andere Zeit. Heutzutage hat man das Gefühl, fast jeder beschäftigt sich mit diesen exotischen Viren. Und das machen total viele. Damals waren das vielleicht 3-4 Leute, die man auch kannte, auch weltweit. Ja. Mhm. Da war sehr eingeschränkt, eine sehr kleine Community, sagt man. Und und da hat das Tropeninstitut quasi ein mobiles Labor nach Westafrika geschickt, um dort eben die Diagnostik zu ermöglichen. Das sind ja immer so wir im Aufbau von Strukturen, um die Versorgung, die Diagnostik eben dort sicherzustellen, weil das die Grundpfeiler sind, um so einen Ausbruch eben gut zu bekämpfen.
Und Sie fahren dann da selber hin? Also Sie persönlich, ja.
Genau.
Ohne Angst, weil das ist ja immer so, man sieht dann diese Bilder und denkt, um Gottes Willen, wer sind diese Menschen in den Astronautenauszügen? Einer sind Sie.
Genau, einer bin ich, aber
im Zweifel oder jemand vom Bernd noch.
Angst bringt niemanden weiter. Also wenn man da irgendwie vielleicht Angst, also Panik. Wenn man da panisch ist, dann kann man so einen Job überhaupt nicht machen. Dann kann man nicht in so ein Hochsicherheitslabor arbeiten, wenn man sich ständig irgendwie gefährdet fühlt, ist es klar, es gibt bestimmte Regeln, an die man sich halten muss, sowohl wenn man im Feld draußen arbeitet, in der Versorgung von Patienten oder im Labor. Und wenn man diese Regeln einhält, passiert nichts. Wenn etwas passiert, gibt es auch bestimmte Regeln, was denn zu tun ist. Das ist also ein ganz sachliches Abarbeiten von Punkten, wie Sie es ja vielleicht auch aus der Armee kennen. Ja, das muss gemacht werden und so erfolgt das so. So funktioniert der Job. Und wenn man da irgendwie fahrig ist und Angst sozusagen lebt, dann ist man da, glaube ich, nicht richtig an der Stelle.
Sie haben damals diesen Ausbruch relativ schnell eingedämmt, richtig? Könnte man relativ schnell eindämmen können? Oder liegt es daran, dass Ebola auch tatsächlich so eine so schwere Krankheit ist, dass man die Erkrankten relativ schnell isolieren kann?
Genau, das ist ein Punkt, aber auch trotzdem war es eine große Herausforderung. Es ist ein ganz anderer kultureller Hintergrund. Ich sage immer, wir kommen da zum Teil mit unseren westlichen Vorstellungen, wie etwas zu erfolgen hat, auch nicht immer an Ziel. Und genau das ist dort Erfolg. Man hat die Patienten sozusagen behandelt in diesen Behandlungszentren, Ärzte ohne Grenzen war da sehr. Und dann sind natürlich einige gestorben, die sind dann in Leichensäcken rausgetragen worden. Niemand konnte Abschied nehmen und sind dann letztendlich in Massengräbern beigesetzt worden. Das hat natürlich zu Reaktionen in der lokalen Bevölkerung geführt. Man sagt, die gehen lebend rein und dann kommen nur noch Säcke raus. Das ist schwierig. Darauf muss man eingehen. Ja, das heißt, rein mit diesem humanmedizinischen Gedanken, Behandlung hygienischen Vorstellungen, wie etwas sicher zu erfolgen hat, hat man das Problem dort nicht gelöst. Man musste darauf eingehen, auf die Beerdigungsriten, auf die Waschung und so weiter und hat das dann ermöglicht unter bestimmten hygienischen Voraussetzungen, aber zumindest konnten dann die Angehörigen Abschied nehmen. Also sehen jenseits der medizinischen Herausforderungen und wir sagen dazu der sogenannte One-Health-Ansatz, muss man zusammen mit Anthropologen, Biologen, Veterinärmedizinern arbeiten, um solche Ausbrüche wirklich unter Kontrolle zu bringen. Und das ist eben etwas, kommen wir gleich noch drauf.
Genau, das ist eigentlich der ideale Übergang.
wo ich mal sage, vielleicht hat man deswegen auch als Tropenmediziner vom Tropeninstitut einen anderen Blick bei Corona gehabt, weil man sozusagen die Breite sieht, die notwendig ist und nicht nur irgendwie den Tunnelblick auf sozusagen einen bestimmten Aspekt und sagen, okay, wenn wir das jetzt hier irgendwie eradizieren, dann ist alles gut. So einfach ist leider die Welt nicht und so einfach sind Ausbrüche auch nicht.
Das war so ein bisschen auch damals Ihr Ansatz und das ist etwas, was heute, wenn man da zurückguckt auf diese Zeit, viele sagen, okay, das eine ist, hört auf die Wissenschaftler, aber man hatte das Gefühl, man hat halt nur auf die Virologen gehört und unterhalb der Virologen eigentlich auch nur auf bestimmte Leute. Man kann es verkürzen und sagen, Christian Drosten, also wir haben damals mal so eine Überschrift gemacht, die war, was sagt Christian Drosten dazu? Also es war immer die Frage, was sagt Christian Drosten dazu? Da kommen wir gleich noch zu, wie das Verhältnis ist, weil muss man wissen, Christian Drosten, Entdecker von SARS im Wesentlichen am Bernhard-Nocht-Institut, wobei sie sich da nicht getroffen haben. Ganz kurz noch.
Genau. Er ist dann gerade nach Bonn gegangen, hat ja dort den Ruf auf den Lehrstuhl bekommen. Das war dann genau 2006, 2007 gewesen und ich bin dann ja aus Frankfurt von der Uklinik eben nach Hamburg gekommen. Ich bin ja dann quasi auf die gleiche Stelle gekommen, auf der Christian Drosten war. Und wir sind ja auch im gleichen Gebiet, exotische Krankheitserreger letztendlich tätig. Aber Sie haben schon einen wichtigen Punkt angesprochen. Hört auf die Wissenschaft ist natürlich ein fataler Satz. Also man könnte sagen, hört der Wissenschaft zu, aber man kann auch noch vielen anderen Menschen zuhören. Mhm. Ja, und man kann auch komplett vielleicht sich gegen das entscheiden, was Wissenschaft sagt. Ja, und es gibt vielleicht auch gute Gründe dafür. War mir immer sehr daran gelegen, sozusagen diesen breiten Diskurs eben zu führen und auf keinen Fall zu sagen, jetzt das, was wir hier sagen, ist das, was man auch machen muss. Sondern wir informieren und dann können auch noch andere informieren. Die Kirchen können auch informieren zum Beispiel. Ja, es gibt, denke ich, durchaus, es war ja ein großes Thema gewesen, sollen die Kirchen aufbleiben, die Gottesdienste stattfinden, werden die stark eingeschränkt. Ja, das kann man dann auch viele, viele, viele andere Länder übertragen und fragen, was ist denn dort passiert zum Beispiel. Genau, also Sie sehen schon, dieser breite Ansatz ist wichtig, glaube ich, dass man den gerade in solchen Krisenzeiten berücksichtigt.
Was war damals dann das Problem? Und das ist ja so, ich habe jetzt nochmal nachgeguckt, geht ja bis heute. Ne? Neulich war wieder irgendeine Auseinandersetzung auf Social Media, da haben Sie irgendwas gepostet und Christian Drosten hat darauf reagiert und so. Und dann denkt man, warum klingt das so, als ob dann Wissenschaftler zu Feinden wären? Weil eins ist doch auch klar, jeder Wissenschaftler, der etwas herausfindet und etwas sagt, der muss nicht nur erwarten, sondern es gehört doch dazu, dass andere Wissenschaftler versuchen, verbessern Sie mich, das zu widerlegen. Das ist das Prinzip von Wissenschaft,
das
oder?
Das ist der wissenschaftliche Diskurs, den es ja auch schon in der Vergangenheit gab. Robert Koch, Louis Pasteur zum Beispiel, also bekannte Persönlichkeiten, die ich will jetzt nicht sagen, bis aufs Messer miteinander gestritten haben, aber diese Auseinandersetzungen sind in der Wissenschaft bekannt und das gehört auch dazu. Es darf halt nur nicht persönlich werden, nicht? Also, sondern eben sachlich auf einer wissenschaftlichen Ebene. Aber man muss natürlich sehen, dass in so einer Ausnahmesituation wie einer Pandemie, dass eben aus dem normalen wissenschaftlichen Raum eben heraustritt in die mediale Welt, in der Sie ja nur der Experte sind und sowas benutzt wird, zugespitzt wird, Sachen verkürzt werden, Leute gegeneinander gestellt werden, um etwas, warum auch immer, das können Sie besser erklären, zu erreichen. Vielleicht mehr Klicks, ich weiß es nicht, oder mehr Zeitschriften zu verkaufen. Also und ich glaube, das kann man ja wahrscheinlich nur lösen, indem man dann viel weniger sagt oder sich gar nicht mehr äußert, was ja dann auch irgendwie schwierig ist, glaube ich. Ne? Klar, also es gab auch eine Phase, wo ich gesagt habe, nee, das reicht mir jetzt sage ich erstmal irgendwie ein halbes Jahr gar nichts mehr oder ein Jahr. Weil es eben, fand ich schon, eben so eine problematische Situation war, dass man das, was man eigentlich wollte, das heißt, die Bevölkerung zu informieren, wie sind die Einschätzungen zu einer bestimmten Frage, dass das immer sozusagen konfrontativ sozusagen ausgenutzt wurde, um Leute letztendlich gegeneinander zu stellen.
Wie ist denn dann tatsächlich das Verhältnis zwischen Ihnen und Christian Drosten und anderen Wissenschaftlern, die in dieser Phase aufeinander geprallt sind und die ja offensichtlich jetzt auch nochmal wieder aufeinander prallen, wo man denkt, irgendwie tatsächlich, also wissenschaftlicher Diskurs ist eine, aber es darf ja nicht persönlich werden.
Genau, das ist meine Prämisse sozusagen. Ich greife keinen persönlich an und sage, der hat keine Ahnung oder Nein, also es ist ein wissenschaftlicher Diskurs. Man kann eben bei den wissenschaftlichen Daten zu unterschiedlichen Einschätzungen kommen und das meines Erachtens auch öffentlich sagen, dass man das anders einschätzt, warum auch nicht. Insofern, und das ist ja wie in jedem Gebiet, man hat eben Kollegen, mit denen man besser auskommt, Kollegen, mit denen man nicht so gut auskommt. So ist das einfach. Und man sieht sich natürlich auf den Tagungen, tauscht sich dort aus, diskutiert Sachen. Also das ist ein ganz, würde ich mal sagen, wie in jedem anderen Bereich, ja, ist die Wissenschaft da stellt da keine Ausnahme dar. Vielleicht hat man immer das Gefühl, dass so ein bisschen was Besonderes in der Wissenschaft, dass man da jetzt auch so, so im Elfenbeinturm sozusagen für das Wohl der Menschheit, Ich würde die Wissenschaft definitiv da nicht so zu überhöhen, auch sozusagen den Wissenschaftsbetrieb, der ist knallhart. Es geht darum, Mittel einzuwerben, es geht darum, sozusagen sich durchzusetzen, natürlich mit den besten Daten. Und da gibt es Reibung, wie in vielen anderen Bereichen.
Und dann kann man sich auch, wenn Sie auf die Medien angesprochen haben, ich weiß nicht, ob das bei den Wissenschaftlern so ist, ob es unter Wissenschaftlern sowas gibt wie Eitelkeit.
Ja, natürlich.
Natürlich, und da wird natürlich, Sie haben es gerade gesagt, man muss Mittel einwerben, da hilft natürlich eine Bekanntheit.
Ja, genau, das natürlich. Ist der Kreislauf, den ich dargestellt habe. Je mehr über ein bestimmtes Thema in den Medien berichtet wird, erzeugt Aufmerksamkeit, erzeugt Druck auf die Politik, je nachdem, wie es eben dargestellt wird. Das verstärkt sich wieder durch die Öffentlichkeit, die natürlich die Medien liest. Das ist eben dieser Kreis, der auch in der Pandemie sozusagen sehr stark bespielt wurde. Ja, das ist so, das muss man wissen.
Und wie gesagt, es wirkt nach. Interessant ist jetzt, dass endlich, muss man ja sagen, die Pandemie politisch aufgearbeitet wird und dann für mich mit einem interessanten Randaspekt, also während die Virologen während der Pandemie im Mittelpunkt der ganzen Debatte standen, was Sie auch zum Teil ja kritisiert haben, gesagt, hört auch auf die anderen, so, sind Sie jetzt gar nicht mehr dabei.
Sie sprechen die Enquete-Kommission an, fand ja die erste Sitzung erst vor wenigen Tagen statt. Ja, das ist ja genau der Grund. Ich finde, wenn man Protagonist war und Regierung beraten hat in den 5 Jahren, dann ist man in so einer Kommission eigentlich nicht auf dem richtigen Platz. Ja, okay. Das sollte eine unabhängige Aufarbeitung sein, ohne Interessenskonflikt. Das habe ich von Anfang an noch immer sehr stark betont, dass es viele Interessenskonflikte gibt, mit denen man transparent umgehen muss. Die sind einfach da und das ist in der Medizin auch etabliert, dass man so etwas immer transparent darstellt. Vor jedem Vortrag muss ich sagen, ich habe für die und die und die Firma einen Vortrag gehalten oder Beratung durchgeführt. Ja, das heißt nicht, dass ich mich nicht zu dem Thema äußern darf, aber der Zuhörer weiß dann, okay, vor dem Hintergrund kann ich das vielleicht einordnen und sagen, das gewichte ich mal ein bisschen niedriger, weil da könnte ja sozusagen vielleicht ein Konflikt hinterstehen, warum man eben eine bestimmte Sache positiver darstellt, als sie ist. Ne? Und insofern finde ich das genau richtig, dass keine, in dem Fall ja wirklich keine Virologen in der Enquete-Kommission vertreten.
Weil man würde einfach keinen finden, der nicht in der Pandemie, also in Deutschland von den Relevanten.
Es waren alle, wirklich fast alle in Gremien eingebunden, die Politik beraten haben.
Es gibt immer diesen Satz, den man jetzt, also um das nochmal abzuschließen, zu was im Ergebnis sollte man kommen? Sie haben das damals immer schon gesagt, also wir können nicht nur auf das hören, was die Virologen sagen, wir müssen auch auf andere hören. Damit kamen Sie dann immer gleich in die Ecke, wie jemand, was ja nicht stimmt, der das Ganze irgendwie relativiert. Sie haben ja nicht das Virus relativiert. Sie haben nur gesagt, guckt euch auch die Nebenschauplätze an, sozusagen. Also, Nebenschauplätze ist es gar nicht. Also, guckt euch auch die Wirkung in anderen Bereichen an. Stichwort Schulen und so weiter.
Genau. Und ja, wir hatten ja gerade das Beispiel Ebola.
Genau.
Und sozusagen die Erfahrung, die wir aus den Ebola-Ausbrüchen haben, Zika-Ausbruch, waren wir auch sehr, sehr stark involviert. Das war dann wenige Jahre später, wo wir immer sehen, dass wir diese unterschiedlichen Aspekte, die in Deutschland eine große Rolle spielen, Minderheiten, die vielleicht nicht gut Deutsch sprechen. Wie erreichen wir die? Das sind ganz wichtige Fragen. Wo sind die meisten Todesfälle denn aufgetreten? Ja, in welchen sozialen, sozioökonomischen Verhältnissen? Das sind total wichtige Punkte, die man hätte sehr frühzeitig adressieren müssen. Und ich glaube, wie gesagt, dass wir jetzt schon oft besprochen haben, dass wir mit diesem rein vielleicht biologischen oder rein humanmedizinischen Blick, Tunnelblick, ja, dass das eben nicht immer sozusagen zu der besten Lösung führt. Und das hat überhaupt nichts mit Verharmlosung zu tun und schon gar nicht berühmte Spiegelschlagzeile, ja, die Schmidt-Chanasit ist schlimmer als die Corona-Leugner. Das zeigt nochmal diese mediale Zuspitzung, wo man sagt, also das ist ja jetzt hier wirklich absurd mittlerweile. Aber ja, da wundert man sich, dass eigentlich sozusagen dieser breite Ansatz dann doch in Frage gestellt. Mhm. Man sagt, aber wir müssen mehrere Jahre wahrscheinlich so eine Pandemie durchstehen. Ja, und es ist klar, wenn wir jetzt alles hier zumachen und alle einsperren, da kommt 3 Wochen wird das gut gehen, vielleicht mit großen Kollateralschäden, aber das ist keine Strategie für die nächsten 3 Jahre.
Hatten Sie irgendwann mal in der Phase das Gefühl, wisst ihr, macht euren Kram alleine, lasst mich in Ruhe? Also wenn ihr mich nicht...
Nein. Nee. Schon deswegen nicht, weil ich durch die Steuerzahler bezahlt werde. Ja. Das ist mein Job sozusagen. Und ich habe gesagt, soweit ich das imstande bin zu leisten, mache ich das auch. Und es war mir von Anfang an auch klar gewesen, dass das ein Tanz auf der Rasierklinge ist, wo es für die meisten rechts und links runtergehen wird. Mhm. Sozusagen sowohl von der wissenschaftlichen Existenz als auch von der Bedrohungslage, die ja, bei Christian Drosten ist das ja zum Teil dramatisch gewesen, nicht? Also Anfeindungen, Morddrohungen und so weiter, das war zum Glück bei mir jetzt nicht so stark ausgeprägt. Das war von Anfang an klar. Und insofern habe ich da jetzt auch keine irgendwie Hoffnung gepflegt, dass man da jetzt irgendwie, weiß ich nicht, irgendwas wird oder so. Mhm. Klingt jetzt ein bisschen blöd, sondern es ging einzig allein darum, für die Sachen, für die man bezahlt wird durch die Bevölkerung, Wissen zu vermitteln, aufzuklären. So. Und das eben, soweit es geht, auch durchzuhalten. Klar, ich hatte es schon angesprochen, es gab Phasen, wo ich gesagt habe, also jetzt, wo das so negativ wird, dann fällt mir das schwer. Aber ich habe das nie komplett aufgegeben. Ich habe dann ein bisschen weniger gemacht oder ich mehr Zeitungsartikel geschrieben, wo man dann nicht so ganz gegeneinander gestellt werden konnte. Ja.
Haben Sie das Gefühl, dass wir nach dem, was wir in der Pandemie erlebt haben, wenn man so, man denkt ja immer so, oh, das ist doch, wann war das, vor 10 Jahren, vor 20, nee, das ist ja noch gar nicht so lange her. Und man kann sich, also ich persönlich kann mich in diese Phase gar nicht mehr hineinversetzen, weil damals habe ich gedacht, wir werden nie wieder uns die Hände geben, wir werden nie wieder Konzerte erleben. Und Sie wussten, Leute, irgendwann kommt das normale Leben zurück. Die Frage aber jetzt ist, sind wir auf eine nächste Pandemie, die ja irgendwann kommen wird, vielleicht auch erst in 100 Jahren, aber sind wir da jetzt anders drauf vorbereitet, aufgrund dieser Erfahrung, die wir gemacht haben?
Teils, teils. Es gibt Bereiche, die sicherlich gestärkt wurden, wenn wir an die Diagnostik denken, wie schnell sozusagen entsprechende Diagnostikverfahren, Schnelltests und so weiter, das wird sehr schnell verfügbar sein. Und auch bei den Impfstoffen, denke ich, gab es große, große Fortschritte. Das Hauptproblem ist aber, wir sagen dazu Implementation. Ja, und wir haben da einen eigenen Forschungsbereich, auch im Tropeninstitut, Implementationsforschung. Das heißt, wir haben hervorragende Möglichkeiten, so eine Pandemie zu bekämpfen und einzudämmen, aber die Umsetzung in der Bevölkerung, macht die überhaupt mit? Mhm. Und wie kann sie mitmachen? Da sehe ich nach der Corona-Pandemie größte Schwierigkeiten, viel, viel größere Schwierigkeiten als vor der Pandemie. Okay. Denken Sie sich jetzt mal, stellen Sie sich vor, Sie müssten jetzt als Politiker hier Lockdowns umsetzen. Da wäre aber was los, würde ich mal sagen. Das wäre, oder sagen, Sie müssen jetzt die Schulen zumachen, auch wenn es ein Erreger ist, der vielleicht viel, viel stärker Kinder und Jugendliche betrifft im Rahmen von Sterblichkeit wie das Coronavirus, was ja eben glücklicherweise kaum, fast gar nicht zu Todesfällen bei Kindern und Jugendlichen eben geführt hat. Also das ist eine unheimliche Herausforderung und da steckt natürlich viel dahinter, Vertrauensverlust, Transparenz haben wir schon angesprochen. Das alles zurückzugewinnen, das wird Jahre dauern.
Stimmt, das ist ein guter Punkt, dass tatsächlich nicht, also nicht die Lehre ist, ach guck mal, wenn das und das passiert, müssen wir das und das machen, sondern weil das ja alles auch immer wieder in Frage gestellt wurde und weil sich viele Maßnahmen auch als im Nachhinein gesagt haben, die war vielleicht übertrieben, wird man natürlich alles, was bei einer nächsten Pandemie kommt, viel stärker in Frage stellen.
Genau, das wird die große Herausforderung sein. Und hier Techniken zu entwickeln und eben Verfahren, wie man das gut machen kann, das ist eine große Herausforderung. Aber ich glaube, das ist letztendlich auch ein Stück weit Politikverdrossenheit, die wir ja auch in anderen Feldern sehen. Mhm. Und also ich sehe da bisher keinen Weg, wie das wirklich gut durch die Politik bewältigt werden kann. Also wir können das ja bei vielen anderen Feldern auch sehen. Das ist jetzt ja nicht allein auf eine pandemische Bedrohung bezogen. Insofern bin ich da eher skeptisch. Ja.
Kann es denn sein, also dass so eine Pandemie in dieser Form wie Corona, dass die erst in 100 Jahren kommt, aber es kann auch sein, dass sie nächstes Jahr kommt?
Klar, das ist unvorhersagbar. Wir sind so stark vernetzt wie noch nie. Ja, wir können, wie gesagt, innerhalb von 24 Stunden bin ich aus dem Urwald in der Demokratischen Republik Kongo in Hamburg, gar kein Problem, das schaffe ich und kann alles mitbringen, was ich dort quasi aufgenommen habe.
Man kann das gar nicht vorhersagen, mit anderen Worten, null. Also es gibt bestimmte Rahmenbedingungen, das haben Sie gesagt, also es gab ja auch Pandemien vor 100 Jahren,
Genau.
So, aber natürlich dann nicht in dem Ausmaß.
Na, doch, die spanische Grippe war auch, schon natürlich sehr, sehr dramatisch, hat ja auch sozusagen viel stärkere, jüngere Menschen eben betroffen. Es gibt natürlich Modellierungen, es gibt sozusagen auch Ideen, welche Erreger dort eine Rolle spielen könnten. An erster Stelle Influenza, ist klar.
Genau.
Also gerade die Vogelgrippe, das würde ich auch sagen, ist etwas, was man auf jeden Fall auf dem Schirm haben sollte. Aber wir wurden ja in der Vergangenheit immer wieder überrascht. Das ist das Spannende. Ne? Mhm. Auch das SARS-CoV-2 war ja eigentlich eng mit dem alten SARS-Virus verwandt. Mhm. Und trotzdem hat das eben so bestimmte Eigenschaften, die anders waren. Und dadurch erst sozusagen die Möglichkeit, überhaupt so eine riesige Pandemie auszulösen. Also ich glaube, wir werden auch wieder überrascht werden.
Sie haben es gerade gesagt, was hat man aus der Pandemie gelernt? Und ich dachte, weil man kann ja tatsächlich auch, also unsere jährliche Pandemie, die wir haben, ist keine Pandemie, aber unsere jährliche Influenza-Ausbruch, ja, den könnte man ja auch zum Beispiel deutlich eindämmen, indem man so ein paar dieser Dinge, die man, ne, ja, ein bisschen Abstand halten, vielleicht nicht ganz so, vielleicht auch eine, genau, Maske tragen, wenn man, die Leute, genau, machen es aber trotzdem nicht. Ist es eigentlich aus wissenschaftlicher Sicht okay, weil das Immunsystem, aber das hat man ja auch, hat ja auch gemerkt dann, ne? Also ich staunte in dieser Phase, die Kinder waren total gesund, ja, in dieser Pandemiephase und danach
wurde alles nachgeholt.
Ging's, ja, aber, also, ja, da waren ja, ich weiß noch, dass wir in so einer Klasse waren, wo dann irgendwie wer unter 20 Fehltage hatte, ja, in dem Jahr danach, der war aber schon, gehört schon zu den Siegern.
Ja, ja. Genau, ja. Das sind genau die Effekte, die man eben dann auch mitdenken muss, eben wieder dieser breite Ansatz, mhm, ja. Also, ich kann Maßnahmen ergreifen, aber da können eben Sachen nachkommen, die zum Teil deutlichere Auswirkungen haben, als ich eigentlich mit der Maßnahme verhindert habe. Ne? Also das sind wirklich Sachen. Ja, aber Sie sprechen es an, Influenza, und ich sage mal, die einfachste Grundregel, die wir ja auch schon seit Jahren propagieren, wenn man krank ist, bleibt zu Hause.
Ja, ja.
Denn, und wenn es gar nicht anders geht, dann bitte mit Maske. Ja, denn,
aber ich glaube, das ist das Gefühl, ja, das haben die Leute gelernt, oder? So ein bisschen, also, ja, früher haben, ja, sich die Leute doch hier, ich weiß, beim Armblatt, dann schleppten sie, husteten und, ja, schnieften, ja, und sagten, ja, ich geht schon besser, ich habe nur noch 38.
Ja, ja, genau.
Und, das, bis, und am nächsten Tag fehlten drei weitere und so.
Ja, genau.
Das ist tatsächlich, ja, weil man es jetzt darf man es auch. Und, ja, so, man darf auch mal in der U-Bahn irgendwie eine Maske tragen. Ich, ja, habe auch das Gefühl, stimmt das eigentlich? Lassen sich jetzt mehr Menschen gegen Grippe impfen?
Nein, nein, es ist, ne, zurückgegangen.
Tatsächlich?
Das ist, ja, das ist ja einer der großen Kollateralschäden, wo ich auch sehr, ich will nicht sagen böse bin, aber schon so erzürnt, mhm, dass eben durch eine falsche Kommunikation, politische Kommunikation, mhm, Vertrauen in Impfstoffe, in Impfung zerstört wurden. Ja, und das gerade in der Reisemedizin sehen wir das auch. Wir sehen es auch bei den Impfquoten in anderen Bereichen, die jetzt nicht unbedingt reisemedizinisch, also Masern, Mumps, Röteln und, mhm, so weiter, Polio, dass wir damit Jahre noch zu tun haben, sozusagen Leute wieder zurückzugewinnen, die früher sich total, also normal in Anführungszeichen, haben impfen lassen und sagen, also jetzt nach Corona und nach dem, was ich erlebt habe, dort im Bereich auch der Impfstoffe, an falscher Kommunikation, auch an geweckten Hoffnungen, die dann eben nicht erfüllt, mhm, wurden, obwohl von Anfang an klar war, dass sie eben so auch gar nicht zu erfüllen sind. Das ist ein massiver Kollateralschaden. Und da bin ich gerade, der sich ja seit Jahrzehnten, also impft sozusagen im Bereich der Reisemedizin und auch zu Impfstoffen forscht, bin ich wirklich sauer.
Ja. Nein, vor allem, man muss sich das auch klar machen bei so einer einfachen Sache wie Influenza. Ich glaube, ich kenne das aus der Redaktion, auch Leute, die sagen, ich lasse mich doch nicht gegen Influenza impfen, bis sie mal hatten.
Ja, ja.
Und das ist ja sozusagen, das kann man das so sagen, das ist also, wahrscheinlich sind die meisten Corona-Infektionen deutlich harmloser als so eine richtige Influenza.
Kann man so pauschal nicht sagen.
Okay.
Es kommt immer, ist es, okay, wie bei Corona auch individuell sehr unterschiedlich gerade, aber wenn man eben zur Risikogruppe gehört, sehr alt ist, Grunderkrankung hat, trifft beides zu. Da kann sowohl eine Corona als, ja, auch Influenza, auch als auch eine andere respiratorische Infektion tödlich verlaufen. Aber auch bei der Influenza, das ist eben der Unterschied zu Corona, sehen wir bei Kindern tödliche,
genau,
Verläufe. Und das ist dann wirklich dramatisch, wenn eben ein Kind von 7, 8 Jahren an einer Influenza-Infektion verstirbt. Ja, und das ist, darum, lasst euch impfen.
Beim Bernhard-Noch-Institut Impfquote 100%, was Influenza anbelangt? Nee,
wahrscheinlich. Das ist eine gute Frage. Ich glaube, die Impfquote wird nicht erhoben.
Okay.
Ich weiß nicht, ob das
Datenschutz
an irgendeiner gesetzlichen Regelung liegt. Genau, ja,
genau. Was ist das interessanteste Projekt, an dem Sie gerade forschen? Also ich habe jetzt viel von Ihnen zum Thema Tigermücke gefunden, ja, Mücken. Es gibt so unglaublich viele Veröffentlichungen, aber wo Sie sagen, Sie, ja, das ist so ein Dings, das, ja, finde ich ganz interessant, bin gespannt, wie Sie das entwickelt.
Ich würde sagen, wir haben natürlich Dutzende von spannenden Projekten eins nicht mehr herausgreifen, weil es vielleicht auch aktuell sozusagen in anderen Bereichen hochrelevant ist, künstliche Intelligenz. Das heißt, wir setzen auch künstliche Intelligenz ein. Zum einen natürlich, um bestimmte Ausbrüche zu modellieren. Also wie breitet sich sowas aus? Wo kann es auftreten? Was sind die Faktoren? Aber Stechmückenidentifikation. Das heißt, ein Kollege von mir, Renke Lüken, und die ganze Arbeitsgruppe, die sammeln Flügel von Stechmücken und trainieren damit die künstliche Intelligenz, so dass sozusagen man einfach, wenn man so einen Flügel fotografiert, so kann sagen, das ist diese Stechmückenspezies, ja.
Okay.
Und das könnte man sich vorstellen, dass man sowas auch zum Beispiel in Fallen integriert, wenn da eine Mücke durchfliegt, dass sofort auch erkannt wird, was ist das für eine Stechmücke, oder?
Warum ist das wichtig?
Weil man, ziemlich vorstellen, je schneller man wird im Bereich der Identifikation, also Entomologen gibt es kaum noch. Entomologen sind Wissenschaftler, die Stechmücken bestimmen können. Ja, nicht nur Stechmücken, sondern auch andere Insekten, ja, und sich mit Verhalten auskennen. Eine seltene Spezies, ja, weil das einfach auch nicht mehr gelehrt wird an den Universitäten. Und insofern kann es zum Teil monatelang dauern, bis sie, weiß ich mal, 100 Stechmücken bestimmt haben oder 1000 Stechmücken. Und wenn das alles automatisch geht, ja, mit künstlicher Intelligenz und sehr, sehr präzise ist, können sie einfach 10.000 Stechmücken in einer Woche bestimmen. Und das kann eine ungelernte Hilfskraft letztendlich machen, weil sie ja nur die Fotos letztendlich ins System einspeisen muss. Also Zeitersparnis in Bezug auf Frühwarnsysteme, wenn wir wissen, oh, hier kommen aber plötzlich Hunderttausende von Tigermücken vor, dann hat das schon Relevanz auch für die Modelle, die wir eben entwickeln. Also da sehen Sie, die künstliche Intelligenz spielt bei uns, wie in vielen anderen Bereichen der Medizin, eine immer, immer stärkere und wichtige Rolle.
Und interessant, kann es uns auch künftig bei künftigen Epidemien, Pandemien dann tatsächlich helfen, noch genauer vorherzusagen?
Ja. Ja. Definitiv. Also ich bin hochgespannt sozusagen, wir hatten ja kaum künstliche den Einsatz der künstlichen Intelligenz während der Corona-Pandemie.
Gar nicht,
also,
ne?
Gar nicht, will ich jetzt nicht sagen, okay. Aber eingeschränkt. Und das ist, glaube ich, wirklich, ja, man muss es so sagen, Game Changer. Also was da zu erwarten ist und was man jetzt auch schon sieht, was eben leistbar ist mit der künstlichen Intelligenz. Also das wird wirklich
Aber wie geht das eigentlich, wenn dann ein Virus kommt, das neu ist? Weil wir haben ja gelernt, ganzen Systeme sind super, um aus dem, was sie gelernt haben, Rückschlüsse. Also letztlich alles, was es gegeben hat. Aber bei neuen Sachen.
Genau, aber es gibt ja gewisse strukturelle Ähnlichkeiten. Mhm. Gerade wenn Sie jetzt an Medikamente, antivirale Wirkstoffe denken, können Sie innerhalb weniger Zeit, vielleicht Tagen, ja, bestimmte Kandidaten mit der künstlichen Intelligenz identifizieren, die vielleicht wirksam wären. Mhm. Da müssen Sie natürlich noch in die klinischen Studien und schauen, okay, ist das in der Realität wirklich so? Aber sowohl im Diagnostikbereich als auch im Bereich eben der Impfung oder auch Behandlung wird die künstliche Intelligenz hier auch sozusagen ein wie hieß es in den USA, Operation Warp Speed, also die Zeit deutlich verkürzen. Ja.
Und das nutzt dann aber nutzt es wieder uns nur hier mit unseren wissenschaftlichen Erkenntnissen oder nutzt das dann tatsächlich vor allem den Gebieten, in denen Sie tätig sind? Ich glaube, das Bernd-Nord-Institut, verbessern Sie mich bitte immer, 90% aller Einsatzfelder liegen zum Beispiel in Afrika.
Ja, genau. Ja. Also der Schwerpunkt ist in Afrika. Ich selber bin, wie gesagt, stärker in Südostasien und Südamerika. Wir waren lange Zeit auch in Brasilien, auch im Rahmen der Olympiade und so, das war eine schöne Zeit. Ja, Sie sprechen einen wichtigen Punkt an. In den Gebieten braucht es, wir sagen, Capacity Building, also Aufbau von Kapazitäten für Diagnostikforschung. Ja, das muss weiter vorangetrieben werden, damit die Länder sich auch stärker selber helfen können. Und das ist eine ganz wichtige Arbeit im Tropeninstitut, diese Menschen eben auszubilden, dort Strukturen aufzubauen in den Ländern und diese dann auch zu betreiben.
Lieber Herr Schmidt-Schanasit. Man muss es wirklich, Sie sagen es, eigentlich wird es noch anders ausgesprochen, nochmal zum Schluss.
Schanasit.
Es war großartig, dass Sie hier waren. Vielen Dank. Ich hoffe, dass tatsächlich, dass man nicht so viel von Ihnen hört in den nächsten,
aber das ist nicht. Ich hoffe es auch, ja. Würde mich freuen.
Das ist nicht böse gemeint, aber danke sehr, dass Sie heute hier waren. Vielen Dank.
Gerne für die Einladung.
Ein Podcast von Funke.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie in unserer Abendblatt-Podcast-App und auf abendblatt.de/podcast.
With the state of today's economy, it's more important than ever to invest in products that last for years to come. As the seasons shift and get cooler, make sure your closet is stocked with durable layers that stand the test of time from American Giant. American Giant's clothes work harder and are wearable season after season. Their greatest hoodie ever made is made from the highest quality materials that are cut and sewn right here in the United States. So you're investing right back in your local community. Choosing American Giant means taking a stand for American manufacturing and hardworking Americans, something other mega corporations don't care about. From fleece to knit, all in a range of colors for versatile daily wear, American Giant delivers everyday pieces designed for everyday life. Feel the difference of quality, made-to-last clothes from American Giant. Get 20% off your first order with code STAPLE20 at American-Giant.com. That's 20% off your first order at American-Giant.com with code STAPLE20.
Hey, football fans, Drew Brees here. Kroger Play and Owner's Box have teamed up for the next generation of daily fantasy sports. First-time players can get $25 in free entries, plus 250 fuel points. And you can score all season long with 2x the fuel points for every dollar spent to use at Kroger Fuel Centers. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER.
Void where prohibited. Eligibility restrictions apply. 18+ in most eligible states, but age varies by jurisdiction. Offer is valid between 8/6/25 and 1/5/26. Terms apply. See full terms and conditions at ownersbox.com/footballfuelpointstc.